Du bist der neue Mensch. Und darum geht's heute in der Predigt. Letzten Sonntag habe ich über den fünffältigen Dienst gepredigt. Und ich möchte kurz wiederholen. Der fünffältige Dienst, das habe ich gesagt, soll dabei helfen, dass Menschen in ihr Potenzial kommen. Und Stefan Vater beschreibt es in seinem Buch, dass mit einer Rudermannschaft. Er sagt, der Apostel, der ist der, der sinnvoll den Kurs mit der Mannschaft umsetzt. Er spricht über den Propheten, der sagt, der ist derjenige, der immer mit Gott connected ist. Der immer irgendwie in Verbindung steht mit Gott und es seiner Mannschaft weitergeben möchte. Der Evangelist hält Ausschau nach Besatzungen nach Leuten, die verloren gegangen sind, irgendwo gestrandet sind oder was weiß ich. Der Hirte achtet darauf, dass die Besatzung miteinander zurechtkommt. Der klebt mal ein Pflaster bei dir drauf, ja, und sagt, hey, schön, dass du da bist, ich hab dich gern, so, komm, erzähl doch mal. Und der Lehrer, der schaut im Wort Gottes, ob der Kurs stimmt. Und jeder trägt dazu bei, das habe ich gesagt und das betont auch das Wort, dass Veränderung und Wachstum geschieht. Und wir lesen in Epheser 4, Vers 16, ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Und darüber habe ich letzte Woche gepredigt. Wenn du es nachhören möchtest, kannst du es gerne tun, kannst du es im Internet anhören. Und heute möchten wir weitergehen. Und heute geht's um den neuen Menschen. Wir sind ja gerade in der Predigtreihe über den Epheserbrief. Und ich muss euch sagen, es gibt wenige Predigten in der Vorbereitung, wo ich innerlich so gekämpft habe wie mit dieser, wo ich wirklich am Ringen war, bin ich überhaupt in der Lage, darüber zu sprechen? Bin ich in der Lage, über dieses Thema zu sprechen, weil es ist zutiefst fordert einen heraus. Und es wird dir auch heute so gehen, du wirst an den Punkt kommen, wo du dich entscheiden musst, entweder ganze Sache zu machen mit Gott oder ich sag dir so, wie es ist, du lässt es am liebsten gleich sein. Weil Gott ist wirklich an manchen Stellen sehr klar in seinem Wort. Aber er möchte uns ermutigen, wirklich tiefer zu gehen und auch zu lernen und auch zu verändern. Und der Text, worum es geht, steht in Epheser 4, 17 bis 24. Und dort steht, aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen. Und sie haben keinen Anteil am Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Liebe unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, weil ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Das ist der Bibeltext. Vater, und ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass dein Wort echt herausfordert und dass dein Wort uns verändert. Und ich bitte dich, dass ja dein Wort, diese Predigt uns dazu bringt, dass wir uns dir ganz hingeben und dass wir unser Herz öffnen für das, was du uns zu sagen hast. Und alles, was nicht von dir ist, das soll abprallen von uns. Aber alles, was von dir ist, das soll in unser Herz kommen und aufgehen wie ein wunderbarer Samen und wunderbare Frucht in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen. Ich glaube, es gibt in unserem Leben nichts Herausforderndes als der Prozess der eigenen Veränderung. Ich glaube, das ist somit das Allerschwierigste im Leben, ein Stück weit das auch zuzulassen, auch an manchen Stellen den Schmerz zuzulassen. Und wir sind ja oft sehr schnell dabei, bei anderen Dinge zu sehen. Also glaub mir mal, wenn wir zusammen sind, dann fallen mir relativ schnell Dinge ein, wo ich sage, hoppla, ja okay, aber das ist cool, aber hier, ja, da hat er irgendwie ganz komisch reagiert. Ich habe das gesagt und irgendwie so, das geht ja gar nicht so, ne? Und so, wir sind oft manchmal sehr schnell dabei, bei dem anderen Dinge zu sehen. Geht's dir auch manchmal so? Ja, du, wenn du mit Menschen zusammenkommst, du relativ schnell nimmst du wahr, wo er, wie er so ist. Und übrigens, relativ schnell sind wir an dem Punkt zu sagen, mag ich denjenigen oder nicht? Oder? Das geht relativ schnell. So. Und wir haben dann so ein Bild, wir haben dann ein Urteil und uns fallen bei dem anderen ziemlich schnell Dinge auf. Jemand hat gesagt, bei den meisten Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert sind, sind nicht die Umstände oder andere Menschen das Hauptproblem. Der Knoten sitzt in uns selbst. Der Knoten sitzt in uns selbst. Und problematisch kann sein, und dann führt er auf, wie wir Dinge sehen. Die Frage ist, wie siehst du die Dinge? Und da zum Beispiel, wie sehen wir uns selbst? Wie siehst du dich? Was für ein Bild hast du über dich? Was für Gedanken hast du über dich selbst? Sind die eher negativ? Sind die positiv? Sind diese Gedanken stolz? Sind die Gedanken voller Selbstmitleid vielleicht? So, oder wie denkst du über dich? Was denkst du, wenn du in den Spiegel schaust? Was denkst du, wenn du mit Menschen gesprochen hast und dann nach Hause gehst und was bleibt bei dir hängen? Vor einiger Zeit habe ich mich mit jemandem getroffen und wir haben uns unterhalten und wir hatten ein richtig tolles Gespräch, richtig super. Und ich habe mich ins Auto gesetzt, ich bin nach Hause gekommen und ich habe dann eine Nachricht bekommen: Hey, sag mal, geht's dir auch manchmal so? Das, im Nachhinein denke ich, Mann, was habe ich da eigentlich gesagt? Warum habe ich nicht noch dies gesagt und das und jenes? Und dann habe ich mich gefragt, so, warum bin ich so? Warum kann ich nicht so, ich hätte noch dies und das und jenes sagen. Und im Grunde genommen so ein schlechtes Gefühl, ich hätte noch dies und das und jenes sagen können. Ich habe gesagt, ja, ich kenne das. Ja, wo du nach dem Gespräch, wo du denkst, ach Mann, da hättest du noch das sagen können und hier und und dann fühlt man sich manchmal so schlecht, der Person nicht gerecht zu werden und so weiter. Kennst du das? Warum denken wir so? Warum? Warum klagen wir uns immer wieder an? Es gibt, denke ich, bin kein Psychologe, aber ich glaube, so eine gewisse, ich nenne mal so Grundhinterfragung, darf sein. So, wenn du einfach nur immer dein Ding machst und so wie so ein Elefant im Porzellanladen, dann wirst du schnell merken, irgendwann gibt's kein Porzellan mehr um dich herum, weil alles kaputt ist und du bist ein einsamer Elefant. Ja? So, wir brauchen auch eine gewisse Reflexion. Aber wie sehen wir uns? Wie siehst du dich? Das nächste, was der Thomas Harry beschreibt, von dem ich das habe: Wie siehst du andere? Wie siehst du Menschen? Wie begegnest du den Menschen? Und das dritte, wie siehst du Gott? Wie sehen wir Gott? Nicht umsonst heißt es in den Sprüchen: Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt, was? Die Quelle des Lebens. Das sagt die Elberfelder. Und die gute Nachricht sagt: Mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Die Gedanken, die du denkst, entscheiden über dein Leben. Es ist nicht immer Gott, der Dinge entscheidet. Es sind nicht die Menschen um dich herum, sondern deine Gedanken. Deine Gedanken entscheiden über dein Leben. Haben wir schon mal so klar gehört? Vielleicht. Heute nochmal. Und wo ich ermutigen möchte, ist: Veränderung befreit uns. Veränderung befreit. Und es Es ist nicht leicht und deswegen, ich habe echt gerungen. Weil wenn ich darüber so nachdenke und da kommen mir viele Menschen in den Sinn, wo ich denke, so, eigentlich müsste die Person reden darüber. Weil man selber über sich so viel weiß, oder? Was noch besser laufen könnte. Aber das Schöne ist, und da möchte ich uns ermutigen, wir haben einen wunderbaren, lieben Gott, Vater im Himmel, der uns liebt, der sein Herz öffnet, der uns einlädt, so zu sein, wie wir sind und der mit uns auch in einen Prozess reingeht. Ich möchte ein bisschen über den alten Menschen sprechen und eine Predigerin hat gesagt, die Bibel bezeichnet als alten Menschen den Menschen, der ohne Gott leben will und es auch tut und der deshalb von Gott getrennt ist. Alter Mensch ist seit dem Sündenfall von Natur aus jede, ohne Ausnahme, und zwar nicht erst mit 70 oder 80 Jahren, sondern von Geburt an. Auch ein Säugling mag er noch so unschuldig aussehen. Er ist alter Mensch. Strange, oder? Aber es ist so, geistlich. Jeder von uns wurde in diesen Zustand hineingeboren. Alter Mensch im alten Kleid von Anfang an. Alter Mensch ist der, der ohne Gott gelebt hat, ohne Gott leben möchte und wo die Sünde herrscht über das Leben. Das ist so ein bisschen die Definition vom alten Menschen. Da gibt es noch vieles zu sagen. Die Bibel beschreibt eine ganze Menge vom alten Menschen. Und ich habe uns ein Video mitgebracht, was den neuen Menschen beschreibt. Und das möchten wir uns jetzt angucken.
Wenn du zur Zeit der Bibel gelebt hättest, wärst du ziemlich sicher unter der Herrschaft eines Königs aufgewachsen.
Viele dieser Könige haben behauptet, Götter zu sein und sich selbst sogar als Ebenbild Gottes bezeichnet.
Das sollte ihnen die Autorität geben, um allen zu sagen, was sie tun oder herstellen sollen.
Ja, sie haben definiert, was gut und böse ist. Diese Könige errichteten häufig Standbilder von sich. Das hebräische Wort dafür ist Zelem und bedeutet Ebenbild oder Abbild.
Die Israeliten sahen ihre Könige allerdings nicht als Götter. Und sie sollten noch nicht einmal ein Abbild von ihrem Gott machen.
Genau. Und das war für die damalige Zeit und Kultur wirklich einzigartig. Israel glaubte nämlich zutiefst, dass man Gott, den Schöpfer, nicht einfach auf irgendetwas in der Schöpfung reduzieren kann. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Die Menschen sollen sich kein Abbild von Gott machen, weil Gott selbst schon Ebenbilder von sich gemacht hat.
Wann hat er das gemacht?
Gehen wir mal auf die erste Seite der Bibel. Die erste Person, die wir hier treffen, ist Gott. Er ist derjenige, der die Autorität über alles Geschaffene hat. Er spricht und die Schöpfung gehorcht. Er definiert, was gut und was böse ist. Mit anderen Worten, er allein ist König. Aber dann schafft Gott als Höhepunkt seiner Schöpfung überraschenderweise die Menschen und nennt sie sein Ebenbild.
Und er gibt allen Menschen die Autorität zu herrschen.
Ganz genau, und das sagt er ihnen dann auch. Die Menschen sollen die Erde in Besitz nehmen und über sie herrschen. Und diese große Aufgabe, die einst nur der König tun konnte, wird hier zur Aufgabe von jedem einzelnen Menschen. Das war für die damalige Zeit eine revolutionäre Aussage, weil damit alle Menschen zum Regieren berufen sind und so Teil des großen Projektes werden.
Was bedeutet das? Wie können wir denn alle mitregieren?
Das Bild in Genesis ist Gärtner.
Gärtnern?
Ja, Gärtnern. Die Menschen herrschen über die Erde, indem sie sie bebauen, ihr ganzes Potenzial nutzbar machen und sie immer weiterentwickeln.
Also sie produzieren Nahrung füreinander.
Ja, aber es bedeutet auch, Familien zu gründen, die als Nachbarn miteinander leben. Es bedeutet, Gemeinschaften zu schaffen, wo Menschen gemeinsam arbeiten, sich umeinander kümmern und neue Städte, Geschäfte, schöne Orte und andere Dinge entstehen.
Mit Regieren ist also unsere alltägliche Arbeit und Kreativität gemeint?
Ja, genau. Wir sollen aus der Welt etwas machen. Das ist unsere göttliche und heilige Aufgabe.
Das klingt richtig gut. Und die Menschen haben ja auch eine Menge genialer Dinge erfunden. Aber genauso oft erfinden wir auch Dinge, die Leid und Ungerechtigkeit verursachen. Vielleicht sollten wir doch lieber nicht regieren.
Ja, die Bibel sagt dazu auch etwas. In Genesis stellt Gott die Menschen nämlich vor die Wahl, auf welche Art und Weise sie herrschen wollen. Werden sie ihre Autorität so gebrauchen, dass alle Menschen davon profitieren? Das wäre Gottes Definition von gut. Oder wenden sie sich von Gott ab, definieren Gut und Böse für sich selbst und nutzen ihre Autorität zu ihrem eigenen Vorteil?
In der Geschichte entscheiden sie sich, ihrer eigenen Definition von Gut und Böse zu folgen.
So beschreibt die Bibel den Zustand von uns Menschen. Manchmal erschaffen wir erstaunlich gute Dinge. Aber genauso oft handeln wir auch eigensinnig und schaffen Böses in der Welt. trotz aller guten Vorsätze.
Wir sind bestenfalls mittelmäßige Herrscher, die viel Durcheinander anrichten.
Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Die Bibel sagt, dass all diese Probleme gelöst wurden, als sich Gott selbst in Jesus an uns Menschen gebunden hat. Er hat uns gezeigt, wie es aussieht, wenn man als Mensch wirklich herrscht.
Und wie sieht das dann aus?
Jesus herrscht, indem er anderen dient und ihr Bestes sucht. Indem er sich unter andere stellt und nicht nur seine Freunde, sondern auch seine Feinde liebt.
Das ist keine typische Art zu regieren.
Nicht nur das. Jesus stellte sich auch allen schrecklichen Konsequenzen, die wir Menschen durch unsere klägliche Art zu herrschen verursacht haben. Er trägt die Konsequenzen. Er lässt sich deshalb töten. Wenn die Autoren des Neuen Testaments über die Auferstehung von Jesus schreiben, sehen sie, wie eine ganz neue Zukunft für die Menschheit anbricht.
Jesus ist der neue Weg, um wirklich Mensch zu sein.
Ja, deshalb nennen sie Jesus auch Ebenbild Gottes und den neuen Menschen. Und sie glaubten auch, dass das göttliche Leben und die göttliche Kraft von Jesus uns heilt und verändert und zu unserem Leben und zu unserer Kraft werden kann.
Das klingt richtig gut, aber wie sieht das konkret aus?
Der Apostel Paulus erklärt es so: Menschen werden mit der Gegenwart und dem Geist von Jesus selbst erfüllt und sind deshalb voller Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist die neue Art von Mensch, die Gott in uns schaffen will. Wir werden zu Menschen, in denen Gottes Ebenbild wiederhergestellt wird und die den menschlichen Auftrag wieder vorwärts bringen. Und so endet die Geschichte der Bibel dann auch. Mit einer erneuerten Welt, in der Gott auf dem Thron sitzt und all seine Diener um ihn herum versammelt sind. Und sie sind diejenigen, die über die neue Welt regieren und neue Gebiete entdecken. Alles mit Jesus, ihrem Heiler und ihrem Gott.
Spannend, oder? Das ist der neue Mensch. Und in Epheser 4, Vers 17 heißt es: Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, mit Nachdruck, nicht länger wie die Menschen zu leben oder zu wandeln, die Gott nicht kennen. Nun, dieser Begriff wandeln oder zu gehen, zu leben, das ist ein Bild, ein alttestamentlich, es kommt im Alten Testament und im Neuen Testament vor. Die Idee, dass Gottes Leute auf einem anderen Weg gehen als die Menschen, die Gott nicht kennen, sehen wir zum Beispiel in 3. Mose 20, Vers 1, den habe ich jetzt nicht, 3. Mose 20, Vers 23, und wandelt nicht in Satzungen der Völker. Luther beschreibt das, oder die Elberfelder sagt, und ihr sollt nicht in den Ordnungen der Nationen leben. Das heißt, wir sollen nicht nach den Prinzipien, nach den Ordnungen der Welt leben, sondern wir sollen nach Gottes neuer Schöpfung, nach Gottes Idee von einem Menschen, nach Gottes Gedanken leben. Und im Neuen Testament wird dieses Bild wie folgt formuliert: Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Ihr Lieben, hier ist eine Dringlichkeit. Nur wenige finden diesen Weg. Menschen, die es wirklich ernst meinen. Menschen, die sich hingeben und die bereit sind, auch bei Herausforderungen, die bereit sind, auch wenn Schwierigkeiten kommen, wenn, ich sag mal, auch Katastrophen im Leben passieren, die trotzdem bereit sind, Gott zu vertrauen oder beziehungsweise immer wieder neu ihr Vertrauen in ihn setzen. Und der neue Mensch steht somit im Prozess, Gott in allen Lebensbereichen wiederzuspiegeln. Koste es, was es wolle. Gott hat nämlich auch einen Preis dafür bezahlt. Er hat seinen Sohn geschickt. Jesus ist auf die Erde gekommen und hat mit seinem Blut bezahlt. Und ich möchte dir die Frage stellen heute Morgen: Auf welchem Weg befindest du dich? Und was ist dein Ziel? Was ist der Weg und was ist dein Ziel? Und wenn ihr so seid wie ich, dann habt ihr auch Phasen im Leben, wo man plötzlich anfängt, einen Weg zu gehen, wo du eigentlich weißt, das Ziel, das kann nicht gut sein. Kennst du das? Und es ist Gnade, wenn Gott uns da an der Stelle wieder zurückholt. Denn es ist er, der das tut. Und es ist verheerend, wenn Menschen auf diesem Weg bleiben und ihr Herz anfängt hart zu werden, Gott gegenüber. Kennst du das aus deinem Leben, dass dein Herz manchmal hart wurde? Hart gegenüber Gott? Sarah war jetzt gerade auf einer Frauenfreizeit von der GEGO. Wunderbare Dinge haben sie dort erlebt. Und dann hat sie von Frauen gehört, eine Frau hat erzählt, ich bin hierher gekommen, mir geht's ganz, ganz schlecht, aber ich bin eigentlich nicht offen und ich bin nicht bereit, dass Gott mir begegnet. Was für ein Schmerz, wie tief müssen die Verletzungen sein, dass ein Mensch an dem Punkt kommt, sein Herz zu verschließen vor Gott. Und ich möchte uns heute etwas mitgeben. Nur weil du heute dabei bist, heißt es noch lange nicht, dass wir uns in 10 Jahren wiedersehen. So wie wir heute sind, dabei. Es kann sein, dass unterwegs etwas kommt und unser Herz völlig dicht macht. Auf welchem Weg befindest du dich? Und was ist dein Ziel? Ich habe gesagt, es wird uns herausfordern. Das sind Themen, die heute total unbeliebt sind. Man spricht nicht gern darüber. Man predigt nicht gern darüber. Es geht immer nur um, so habe ich das Gefühl manchmal, nur um irgendwie einen lieben Papa, der irgendwie nie so richtig in der Lage ist, auch klar in unser Leben reinzusprechen. Ihr Lieben, wir haben einen lieben Vater. Aber der ist auch, und der spricht auch ganz klar, mach dein Herz auf. Öffne dich ihm. Und er wird niemals in Härte kommen. An der Stelle, er gibt uns Verantwortung. Er sagt, tu deinen Teil und ich tu auch meinen Teil. Und trotzdem irgendwie in seiner Gnade ist es auch er, der es schenkt, dass die Herzen gelenkt werden. Der Herr Gott ist der, der die Herzen lenkt wie Wasserbäche. Kennen wir den Vers aus dem Psalm? Wir befinden uns alle in der Schule Gottes. Und im Text geht es nicht darum, ein besserer Mensch zu werden, indem ich dies und das tue. Und das ist Werksgerechtigkeit. Hier geht es nicht darum, dass wir uns jetzt anfangen zu bemühen, bessere Menschen zu werden. Es geht vielmehr darum, sich das zu eigen zu machen, was bereits da ist. In Vers 24 heißt es, und den neuen Menschen angezogen habt, der neue Mensch angezogen habt, wir haben das schon getan im Glauben, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Es ist schon geschehen, der neue Mensch ist schon da. Wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir an ihn glauben, ist der neue Mensch, ziehen wir den neuen Menschen an, der neue Mensch, wir werden zum neuen Menschen. Die Bekehrung macht uns zu neuen Menschen. Aber von dem Moment beginnt ein lebenslanger Prozess. Von dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben einladen, beginnt ein lebenslanger Prozess. Und der geht so lange, bis wir unseren letzten Atemzug tun. Glauben wir das? Es geht ein ganzes Leben dieser Prozess. Und man glaubt es gar nicht, dass selbst im hohen Alter Menschen so enttäuscht und verletzt und verbittert werden können. Und deswegen Kay Chance, die Frau von Mike Chance, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die hat in Hannover bei uns mal gepredigt. Und die hat zu der Gemeinde gesprochen und die hat gesagt, weißt du, entscheidend ist nicht, wie du anfängst. Entscheidend ist, wie du aufhörst. Nicht, wie du anfängst, sondern wie du aufhörst. Und da merke ich, das fordert mich heraus. Da kann ich nicht so bleiben. Da darf ich nicht so bleiben, wie ich bin. Und in Vers, es geht um diesen Prozess. In Vers 23 heißt es, und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und eurem Denken erneuern zu lassen. Hier ist auch diese Konstruktion ist auch, ist passiv hier. Das heißt, wir lassen es geschehen. Dass wir uns in unserem Denken erneuern lassen. Wir lassen Gott zu. Das heißt, ich muss mein Herz öffnen. Ich muss weich werden. Ich darf weich werden. Das heißt, dass ich mein Leben und das Evangelium, das Wort Gottes analysiere. Und ich möchte dich fragen, Wie ernst lesen wir dieses Buch? Lesen wir es überhaupt? Lesen wir es so losungsmäßig? Na, mal gucken, was Gott heute Schönes mir zu sagen hat. Ah, gut. Bestätigen, ich bin auf dem richtigen Weg. Gott liebt mich. Hey, wir brauchen das, ohne Frage. Aber lassen wir uns auch formen von diesem Buch? Hier steht so viel von Hingabe, hier steht so viel von Intimität. Lebst du das? Erlebst du das? Streckst du dich danach aus? Strecken wir uns danach aus? Unser Herz muss permanent gereinigt werden, oder? Unsere Herzen sind voll von Dingen. Vor einiger Zeit auf dem Jugendgottesdienst habe ich ein Herz gemalt und da habe ich ganz viele Dinge reingepackt. Geld, Freunde, Medien, unser Besitz, unsere Träume, Wünsche, Verletzungen, ob ich eine Familie habe, ob ich Kinder habe, ob ich einen Freund habe, ob ich einen Partner habe. Und unser Herz, unser Leben ist voll von unterschiedlichsten Dingen. Aber unterziehen wir diese Dinge einer Reinigung, dass wir Gott erlauben, da reinzugehen, dass wir Gott erlauben, auf Veränderung zu bewirken? Ein Zitat: Wünsche sind an sich nichts Schlechtes, sie sind von Gott gegebene Lebenshilfen, aber sie brauchen einen Herr. Gib ihnen einen. Gib deinen Wünschen einen Herrn. Und wie geschieht das? Es geht um diesen Prozess der Gedankenveränderung. Wie Vers 23 lesen wir auch in Römer 1, Vers 2, Römer 12, 1 bis 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich möchte dir die Frage stellen heute Morgen. Was möchtest du jetzt verändern? Welche Dinge, wo gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, das möchte ich gern angehen? Bei der Vorbereitung dieser Predigt war ich mit Dingen konfrontiert, wie ich gesagt habe, ich habe gerungen. Und jetzt, wo Sarah auch die paar Tage auf der Freizeit war, war ich ja mit den Jungs alleine zu Hause, Männerrunde. Wir hatten eine coole Männerzeit, sturmfreie Bude. Und wenn sie dann abends ins Bett gegangen sind, habe ich mich nicht wie üblich mit unterschiedlichsten Dingen berieselt und einfach geguckt und so einfach gearbeitet und hier mal im Internet was geschaut, gesurft, und sondern ich habe mal innegehalten, weil das mich zutiefst herausgefordert hat. Und ich hab Dinge Gott hingelegt. Ich habe gesagt, Gott, da gibt's Dinge, die dürfen, das kann nicht so weitergehen. Wir sind oft so voll von Dingen, aber nicht von dem Wesentlichen, von ihm. Wir sind oft so voll. Und dann kommen wir in den Gottesdienst und meinen, hier jetzt irgendwie eine große Veränderung zu erleben. Punktuell geschieht es. Aber wenn wir nicht anfangen, unser Voll bei ihm zu entleeren und uns von ihm füllen zu lassen, jeden Tag, dann kommen wir nicht in dieses neue Mensch-Ding rein. Ich nenne es mal neuer Mensch-Ding. Dann bist du vielleicht wiedergeboren, da bist du Christ. Hey, da kommst du vielleicht sogar in den Himmel. Aber glaub mir, es gibt mehr hier auf der Erde mit Gott zu erleben, als einfach nur auf den Himmel zu warten, oder? Es gibt mehr. Und da möchte ich dich hungrig machen. Ich glaube, Gott möchte, dass wir erweckt sind, dass wir uns ausstrecken nach ihm. Und im Grunde genommen, wenn wir sonntags zusammenkommen oder was weiß ich, dass wir innerlich sagen, ja, weiß ich schon, hat Gott mir vorgestern schon gesagt. Ja, oder ja, da bin ich jetzt, 2 Tage war ich da dran und kenne ich schon. Komm, Prediger, sprich mal weiter. Ja, so, dass Gott dir schon längst Dinge gesagt hat. Und dass, wenn wir zusammenkommen, dass es dann darum geht, uns gegenseitig zu ermutigen, gegenseitig zu bestärken, gegenseitig Segen zuzusprechen und nicht einfach nur als Konsumenten da zu sein, sondern zu sagen, wo kann ich geben? Wo kann ich geben, das, was Gott mir gegeben hat? Ihr Lieben, wir sehen, was haben wir auch in dem Video gesehen, Gott hat uns zur Einheit berufen. Der Epheserbrief ist voll von Einheit. Und Einheit macht sich da am stärksten deutlich, wo ich mit Menschen eins werde, wo ich auf sie zugehe und wo ich das, was Gott mir an Segen gegeben hat, weitergebe. Und dazu bist du berufen. Gott hat dich dazu auserwählt, dass du ein Segensgeber bist, dass du ein Segensspender bist. Jedes Wort, heißt es in der Schrift, jedes Wort soll zur Erbauung dienen. Jedes Wort, was wir aussprechen, soll zur gegenseitigen Erbauung dienen. Wo möchtest du heute Veränderungen erleben? Oder Veränderungen angehen? Und es gab bei mir jetzt Dinge in dieser Woche, wo ich gesagt habe, das und das werde ich jetzt verändern, möchte ich jetzt mit Gottes Kraft verändern und dafür tue ich diese und diese Schritte. Und ich habe es mit Sarah besprochen, ich habe gesagt, das sind Punkte, die möchte ich angehen und ich möchte nur, dass du es weißt und dass ich da wie so ein wie nennt man das, Commitment oder so eine Festmachung, ja, gibt es etwas, was du verändern möchtest, wo du Gott einlädst, Dinge zu verändern? Ich möchte, dass wir ganz kurz mal die Augen schließen, einfach ruhig sind und wenn es da Dinge gibt, dass du es einfach vor Gott bringst. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden, im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden, im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Egal was wir, Herr, jetzt vor dich gebracht haben, egal was wir festgemacht haben, all das wird nicht geschehen durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Erfüllung und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, der unsere Gedanken, der unseren Verstand, der unser Denken mit erneuert. Und ich bitte dich, Herr, dass wir heute Morgen eine Entscheidung fällen. Dass wir einfach sagen, Herr, ich gebe mich dir ganz hin und ich möchte, dass du das und das in meinem Leben veränderst. Ich bitte dich, dass du meine Bitterkeit wegnimmst. Ich bitte dich, dass du meine Enttäuschung wegnimmst. Hilf mir, mein Denken an der Stelle zu erneuern, zu verändern. Hilf mir, anders über mich und über andere zu denken. Ich treffe die Entscheidung heute Morgen, mich nicht mehr zu vergleichen mit anderen. Vielleicht hast du damit ein Problem. Vielleicht musst du die Entscheidung treffen, Menschen, Leitern zu vergeben, loszulassen. Dann fordere ich dich heute Morgen auf. Lass los. Lass los. Vergib. Erneuere dein Denken. Lass dein Denken erneuern von ihm. Vielleicht musst du dir selbst vergeben. Zieh den neuen Menschen. Mach dir bewusst, dass dieser neue Mensch da ist, in dir ist. Er, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und Vater, wir bitten dich um deine Fülle, wir bitten dich um deinen Segen. Und Herr, ich bitte dich, dass dein Wort uns nachgeht und dass dein Wort uns in eine tiefere Intimität mit dir führt. Denn in unserem Wort heißt es, ihr habt Jesus nicht so kennengelernt wie die Welt, sondern wir haben ihn anders kennengelernt. Herr, und wir zum Kennenlernen heißt, dass man Gemeinschaft mit dir hat, dass man dich kennt, dass man mit dir eins ist, dass man mit dir verbunden ist. Und ich bitte dich, Herr, um deinen Segen. Ich bitte dich um Veränderung unserer Herzen, dass wir wirklich in dieser tiefen Verbundenheit mit dir leben. Dass dieser neue Mensch, der in uns da ist, dass er mehr und mehr zum Vorschein kommt. Und dass alle Lebensbereiche durchflutet, erfüllt sind von dir, Jesus. Danke dir. Amen.